Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, dem 9. April. Schön seid ihr dabei. Heute geht es bei uns um Folgendes. Kein Ort ist so gefährlich für Medienschaffende wie Gaza. JournalistInnen werden gemäß ExpertInnen und Organisationen von israelischen Streitkräften gezielt ins Visier genommen. Über die Motive und Strategien Israels bei ihrem Vorgehen gegen palästinensische Medienschaffende sprechen wir im ersten Teil der Sendung. Und morgen startet das Lesefest Aprilen. Wir fragen uns, wie setzt sich das Publikum an den Lesungen denn zusammen?
Wir erwarten Menschen, die sich begeistern lassen von der Kombination von Literatur und Punk beispielsweise, aber auch Leute, die gerne Lyrik haben, die gerne Poesie haben.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung, zuerst aber die Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Nachricht aus der Stadt Bern, Ursi Grimm.
Die Fachstelle Stalking-Beratung verzeichnet mehr Meldungen. Dies meldet die Stadt heute per Medienmitteilung. Fast 140 Personen suchten Hilfe, das sind über 40 mehr als 2023. Über 80% der Hilfesuchenden sind Frauen. Mehr als 60% der Stalkenden sind Männer. Im Zusammenhang mit Ex-Beziehungen sind 80% der Stalker männlich. In mehr als der Hälfte der Fälle reichen die gesetzlichen Grundlagen nicht aus, um eine Strafanzeige zu stellen. Auf nationaler Ebene gibt es Bestrebungen, Stalking als eigenen Straftatbestand anzuerkennen. Dies würde mehr Betroffenen ermöglichen, Stalking anzuzeigen.
Im März fand die Berner Kantonspolizei Ketamin und Zellulose im dreistelligen Kilobereich.
Die Polizei entdeckte die Säcke mit dem weißen Pulver in der Nähe der Autobahnunterführung bei der Raststätte Grauholz, wie sie gestern meldete. Der Fund dürfte gemäß Swissinfo von seltener Größe sein. Genauen Angaben zu der Menge und dem Wert der Ware machte die Kantonspolizei derzeit nicht. Sie sucht nach ZeugInnen und Hinweisen auf die Tatpersonen.
Wir bleiben im Kanton, aber gehen ans Berner Obergericht. Dort wird seit gestern über den Bieler Pizzeria-Prozess verhandelt.
Ein türkischstämmiger Pizzaiolo soll 2019 bedroht, angegriffen und in den Kühlraum der Pizzeria gesperrt worden sein. Die Beschuldigten sollen den Mann für einen Spitzel des türkischen Staates gehalten haben. Das Bieler Regionalgericht verurteilte im Herbst 2023 vier Männer zu einer bedingten Haftstrafe wegen Freiheitsberaubung und versuchter Nötigung sowie eine Person zusätzlich wegen Körperverletzung. Doch sprach es keine Landesverweise aus. Die Staatsanwaltschaft zog den Fall ans Obergericht, da ihr das Urteil zu milde war. Sie fordert einen Landesverweis für die drei Beschuldigten, die keinen Schweizer Pass haben. Das Bieler Tagblatt schreibt, dass dies brisant sei, da diese mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK in Verbindung gebracht werden könnten und deshalb in der Türkei mit Verfolgung rechnen müssten. Das Obergericht fällt das Urteil am 6. Mai. Wenn dieses rechtskräftig ist, wird ein Verfahren gegen den Pizzaiolo aufgenommen, um zu prüfen, ob er für den türkischen Staat Menschen in der Schweiz bespitzelt hat.
Ins Bundeshaus. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates stimmt einem Antrag zu, das Armeebudget um eine weitere Milliarde zu erhöhen.
Mit Hinweis auf die Dringlichkeit der Beschaffung von Rüstungsmaterial hat die Kommission einen Antrag zur Rückweisung an den Bundesrat abgelehnt. Nur eine Minderheit der Kommission verlangte, das Rüstungsprogramm den realen Bedrohungen anzupassen, wie Cyberrisiken, terroristischen Gefahren und der Bewältigung schwerer Katastrophenlagen. Per Medienmitteilung kritisieren die Grüne Partei, die SP und die XOA diesen Entscheid. Sie bezeichnen das Vorhaben der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates als verantwortungslos, übertrieben und realitätsfern.
Die Schweiz ist nach wie vor ein Paradies für Geldwäsche. Grund dafür ist auch eine Gesetzeslücke, wie eine aufwendige Recherche zeigt.
Das Team von Reflect recherchierte dazu verdeckt. Ein freier Mitarbeiter gab sich als Vermögensberater eines korrupten ostafrikanischen Regierungsmitglieds aus und traf 19 Berater. Ein Großteil der Berater skizzierte Möglichkeiten, um das Geld in die Schweiz zu bringen. Mehrfach war die Rede davon, dass gewisse Banken bei 80 Millionen Dollar etwas weniger genau hinschauen würden. Zudem haben mehrere Berater ungefragt auf eine Lücke in der aktuellen Gesetzgebung hingewiesen. Im Rahmen von Beratungstätigkeiten würden sie nicht dem Geldwäschereigesetz unterstehen und hätten daher keine besonderen Melde- oder Sorgfaltspflichten.
Ins Ausland. Griechenland soll Menschenrechtsverletzungen an Geflüchteten begehen.
Die europäische Grenzagentur Frontex teilte gestern mit, dass sie 12 Fälle prüfe. Darunter sind auch Vorwürfe illegaler Pushback-Aktionen, bei denen Geflüchtete über die Grenzen zurückgedrängt werden. Bereits im Januar stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Fall an der Grenze zur Türkei Menschenrechtsverletzungen durch Griechenland fest und sprach von einer systematischen Praxis des Zurückdrängens. Gestern meldete Ärzte ohne Grenzen zudem, dass in einem EU-finanzierten Geflüchtetencamp auf der griechischen Insel Samos Kinder unter Mangelernährung leiden. Bei 6 Kindern im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren müsse die akute Mangelernährung dringend behandelt werden. Die Organisation kritisiert, dass im Camp nicht genügend KinderärztInnen vorhanden seien, obwohl ein Viertel der im Camp lebenden Menschen Kinder seien. Die Situation werde zusätzlich dadurch verschärft, dass Asylsuchende seit 9 Monaten keine Bargeldunterstützung mehr erhielten.
Das war die Nachrichtenübersicht mit der Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Ossi Grimm. Und noch die Wetteraussichten. In der Nacht auf morgen kann es noch einmal Frost geben. Morgen Donnerstag ist es dann sonnig bei bis zu 17 Grad. Ähnlich sieht es am Freitag aus. Hier gibt es auch sonniges Wetter und Temperaturen bei bis zu 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wer vor Ort über den Krieg in Gaza berichtet, setzt das eigene Leben aufs Spiel. Immer wieder gehen Meldungen um die Welt, wonach die israelische Armee JournalistInnen in Gaza getötet habe. Jüngstes Beispiel: Am Montag starben bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zelt im südlichen Gazastreifen 2 Journalisten. Einen Tag zuvor hat es Berichte über eine in Khan Yunis getötete palästinensische Journalistin gegeben. Seit dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober 2023 sind zahlreiche Medienschaffende solchen oder ähnlichen Angriffen zum Opfer gefallen. Die Nichtregierungsorganisation Committee to Protect Journalists, CPJ, geht davon aus, dass die israelische Armee über 170 Medienschaffende getötet hat. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, RSF, geht sogar von fast 200 getöteten JournalistInnen aus. Über die Lage von palästinensischen Medienschaffenden spreche ich jetzt mit Rabe Info Politikredakteurin Simon Keller. Simon, du hast dich unter anderem mit Medienschaffenden vor Ort ausgetauscht. Wie erleben sie die Bedrohung?
Genau, Hamza Hamad beispielsweise berichtet für den ägyptischen Nachrichtensender Al-Rad aus Gaza. Ich bin mit ihm seit einigen Monaten in Kontakt. Ich habe ihn gefragt, wie er die aktuelle Situation als Journalist erlebt. Hören wir rein, was er dazu zu sagen hat.
يعني الوضع في قطاع غزة بالنسبة لنا كصحفيين هو وضع خطير جدا نحن نواجه الاستهداف نواجه عمليات القتل نواجه عمليات الحرق.
Er sagt, die Situation sei sehr gefährlich. JournalistInnen seien mit gezielten Tötungen und Verbrennungen durch die Raketen der israelischen Besatzung konfrontiert. Im Süden des Gebietes wurde kürzlich ein Zelt beschossen, in dem sich viele Journalisten aufhielten. Es führte zum Tod von Ahmad Mansour und Helmi Al-Faqawi. Hamza und Hamad und seine Kollegen würden miterleben, wie Journalisten verbrennen, während sie ihrer Arbeit nachgingen. Israel nehme die JournalistInnen in Gaza gezielt ins Visier und das mache die Lage so schwierig. Auch die durch Israel verhängten Blockaden erschweren die Arbeit der Medienschaffenden massiv. Hamza Ahmad sagt auch,
خصوصا في ظل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع الوفود الصحفيين الأجنبيين.
Es fehle an allem an Strom und an Wasser. Die Einfuhr von Zelten für vertriebene ZivilistInnen würden verhindert. Auch internationale Journalisten sei die Einreise nach Gaza verboten. Israel begehe Völkermord an den palästinensischen Zivilbevölkerung. Die Belagerung werde fortgeführt und humanitäre Hilfe verhindert. Auch in vielen Bezirken gäbe es nicht einmal funktionierendes Netz, berichtet Hamza Hamad. Und das führe dazu, dass die Nachrichten nicht zu den Menschen gelangen. Es fehlt also an allem und der Informationsfluss aus Gaza ist radikal eingeschränkt. Und das sagte mir auch Valentin Rubin.
Valentin Rubin, mit ihm hast du auch gesprochen, er arbeitet für Reporter ohne Grenzen. Du hast mit ihm und auch Vertretern anderer Organisationen gesprochen. Es stellt sich ja grundsätzlich die Frage, weshalb JournalistInnen in bewaffneten Konflikten und Kriegen so oft bedroht sind. Welche Erklärungen konntest du in deinen Gesprächen dafür finden, Simon?
Ja, JournalistInnen schauen genau hin, so auch die verbleibenden Journalisten in Gaza. Sie tragen in die Welt hinaus, was vor Ort passiert, und Konfliktparteien haben ein Interesse, dass mögliche Kriegsverbrechen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Valentin Rubin sieht das mitunter als Grund für die Tötung von Medienschaffenden.
Das ist auch im jetzigen Konflikt oder Krieg im Gazastreifen leider sehr häufig der Fall, dass wir genug Anlass haben, um anzunehmen, dass die Journalistinnen und Journalisten gezielt daran gehindert werden sollen, darüber zu berichten, was vor Ort geschieht.
JournalistInnen sind also in Kriegs- und Konfliktsituationen besonders gefährdet. Sind sie deshalb auch durch internationales Kriegsrecht besonders geschützt?
Gemäß dem humanitären Völkerrecht gelten JournalistInnen bei der Ausübung ihres Berufes ebenfalls als Zivilpersonen. Auch in Konflikts- oder Kriegssituationen, wo sie gefährlichen Aufträgen nachgehen. Demnach sind sie geschützt, sofern sie nichts unternehmen, was diesen Status als Zivilperson beeinträchtigen könnte.
Medienschaffende sind also gemäß dem humanitären Völkerrecht unter Schutz gestellt. Verstöße gegen dieses internationale Recht gibt es dennoch immer wieder. Organisationen wie das schon erwähnte Committee to Protect Journalists oder eben RSF dokumentieren diese Vorfälle. Auch Menschenrechtsorganisationen machen immer wieder darauf aufmerksam. Was in Gaza derzeit geschieht, ist also nicht neu. Dennoch sprechen viele von einer außerordentlich bedrohlichen Situation. Weshalb?
Die Zahl der getöteten Medienschaffenden ist extrem hoch. Beat Gerber von Amnesty International sagt das in aller Deutlichkeit.
Nirgendwo auf der Welt ist es für Journalistinnen und Journalisten gefährlicher als im Gazastreifen. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel vom Oktober 23 hat die gefährlichste, tödlichste Periode für Medienschaffende in der jüngeren Geschichte begonnen.
Auch Valentin Rubin teilt diese Einschätzung. Im 21. Jahrhundert gäbe es keinen Ort, der so gefährlich sei für Medienschaffende wie Gaza.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen spricht von über 200 getöteten palästinensischen Medienschaffenden. Handelt es sich denn dabei immer um gezielte Tötungen?
Reporter ohne Grenzen erhebt in ihrer Dokumentation zwei Zahlen. Einerseits handelt es sich um die 200 Medienschaffenden, die in Form von sogenannten Kriegshandlungen, zum Beispiel durch israelische Luftangriffe, getötet worden seien. Und dann hat RSF über 40 Fälle von mutmaßlich gezielten Tötungen dokumentiert, so Valentin Rubin.
Wie ermittelt die Organisation denn diese Zahl der gezielt Getöteten genau?
Die Dokumentation von gezielten Tötungen konnte durch lokale Kontakte in Gaza über soziale Medien und Videos aus Gaza identifiziert werden. Medienschaffende seien als JournalistInnen gekennzeichnet gewesen. Ein solches Kennzeichen ist beispielsweise die Presseweste. Dennoch wurden sie von israelischen Panzern oder Streitkräften während der Ausübung ihres Berufes ohne Kennzeichnung ins Visier genommen.
Verstößt Israel damit gegen internationales Recht?
Valentin Rubin sagte mir, die Tötung von JournalistInnen sei eine ultimative Zensur. Ein gezielter Angriff oder eine gezielte Tötung stelle ein Kriegsverbrechen dar. Auch Beat Gerber von Amnesty International sieht das so.
Die Angriffe auf Medienschaffende und ihre Familienangehörigen geschehen in völliger Straflosigkeit. Bis heute ist niemand in Israel für ihren Tod zur Verantwortung gezogen worden. Die gezielten oder wahllosen Angriffe der Streitkräfte sind ein eklatanter Verstoß gegen internationale Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. Journalistinnen stehen wie Zivilpersonen unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Dokumentation und Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen in Konflikten. Und umso gravierender ist eben die Lebensgefahr, unter der Journalistinnen arbeiten müssen.
Wie legitimiert die israelische Regierung denn dieses Vorgehen?
Die israelische Regierung legitimiert solche gezielte Angriffe, indem sie palästinensische JournalistInnen als mutmaßliche, Zitat, Terroristen bezeichnet. Das war beispielsweise auch bei der Tötung des Al Jazeera-Reporters Hossam Shabat der Fall. Israel bezeichnet palästinensische JournalistInnen als Sprachrohre der Hamas. Valentin Rubin kritisiert dieses Vorgehen.
In der großen Mehrheit aller Fälle ist es aber nicht so, dass die getöteten Medienschaffenden der Hamas nahe standen, und das wird eigentlich als nachträgliche Legitimation oder als Vorwand der israelischen Armee ins Spiel gebracht, um das eigene Vorgehen zu legitimieren.
Valentin Rubin erklärt, es gebe Medienschaffenden, die der Hamas nahestehen, so wie es auch JournalistInnen gebe, die der palästinensischen Autonomiebehörde nahestünden. Das rechtfertigt aber keine willkürliche Tötung. Dieses Recht haben JournalistInnen verloren, wenn sie direkt an Gewaltakten teilgenommen hätten.
Was tun denn die Organisationen wie Amnesty International oder Reporter ohne Grenzen für die Rechte von Medienschaffenden in Gaza?
RSF hat seit Oktober 23 4 Klagen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Das Büro des Staatsanwalts Karim Khan vom Internationalen Strafgerichtshof teilte mit, dass Verbrechen gegen JournalistInnen in seine Ermittlungen gegen Israel einbezogen werden würden. Auch Amnesty International dokumentiert Vorfälle.
Und was fordern denn die Medienschaffenden vor Ort?
Der Journalist Hamza Hamad ist klar und fordert eigentlich das Mindeste. Er sagte, viele JournalistInnen seien bereits durch Luftangriffe getötet worden und viele Journalisten haben nicht die Möglichkeit auszureisen, um die Verletzungen behandeln zu lassen. Die israelische Besatzung verhindere eine Korrespondenz und die Ausreise. Die JournalistInnen in Gaza fordern einmal mehr Schutz von der internationalen Gemeinschaft. Die israelische Besatzungsmacht müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Und JournalistInnen müssten in ihren Forderungen und beim Stopp dieses Völkermords unterstützt werden.
Vielen Dank, Simon Keller, für deine Einschätzungen.
Radio Info. Kultur.
Heute Abend startet das Berner Lesefest Aprillen im Schlachthaustheater. Seit 2014 findet das Literaturfest jährlich statt. Tabea Steiner und Sandra Künzi haben das Lesefest damals zusammen mit dem Schlachthaustheater ins Leben gerufen. Am Aprillen werden klassische Lesungen, Lyrikdialoge, Leseshows und Büchertalks in ein Programm gebündelt und während 4 Tagen aufgeführt. Martin Schwarzwälder ist der Frage nachgegangen, wie sich das Publikum bei solchen Lesungen zusammensetzt und wie sich das über die Zeit verändert hat. Von Aprillen-Gründerin Tabea Steiner wollte er wissen, was die Faszination einer Lesung ausmacht.
Vor allem geht es darum, dass Geschichten vorgelesen werden, Geschichten erzählt werden. Und ich sage oft Leuten, die noch nie an einer Lesung waren, man kann es sich ein bisschen vorstellen, wie früher, als man eine gute Nachtgeschichte vorgelesen bekommen hat, einfach jetzt für Erwachsene. Ich kenne niemanden, die oder der das nicht geliebt hätte. Und es ist eigentlich dieses Prinzip, jemand erzählt einem eine Geschichte und man kann einfach zuhören.
Am Sonntag fand bereits eine Vorabveranstaltung vom Aprillen statt. In Kooperation mit dem Verein Sofa-Lesungen, wo die Autorin Marianne Bühler ihren Debütroman Verschiebung im Gestein vorstellte. Dafür las sie mehrere Textstellen aus dem Buch vor, die ihre Figuren charakterisieren. An der Veranstaltung wurde jedoch nicht nur vorgelesen, sie beantwortete auch Fragen aus dem Publikum oder diskutierte mit der Moderatorin über den Schreibprozess. Das Interesse war vorhanden, nur wenige Sitzplätze blieben frei. Eine Teilnehmerin erklärte ihr Interesse nach der Veranstaltung so:
Ich habe das Buch gelesen, Verschiebungen im Gestein, gemeinsam mit ein paar Freundinnen. Und dann haben wir gesehen, dass diese Sofa-Lesung ist. Und wir hatten Lust, von der Autorin selbst zu hören, was sie über das Buch sagt.
Als Autorin und Veranstalterin ist Marianne Bühler oft an Lesungen anzutreffen. Wenn sie dort trifft, hängt oft vom Thema der Lesung ab.
Das kommt extrem auf die Lesung drauf an. Da gibt es junge wilde Lyrikformate, wo man kaum jemanden über 30 trifft. Und es gibt auch die Lesungen, wo das Durchschnittsalter sehr hoch ist.
Es sei jeweils schwierig einzuschätzen, wie sich das Publikum über die Zeit verändert.
Ich glaube, wenn es eine Veränderung gibt, dann hat das häufig mit dem Programm zu tun. Ich merke zum Beispiel bei den Sofa-Lesungen, dass die Texte vielleicht politischer geworden sind und damit ein jüngeres Publikum anlocken. Ich glaube aber, das kommt eben darauf an, wo man ist, wer auftritt. Wenn jüngere AutorInnen auftreten, kommt tendenziell auch eher jüngeres Publikum. Aber es kommt natürlich auch auf die Formate drauf an. Zum Beispiel beim Aprillen gibt es immer wieder Kombinationen, wo Schreibende und mit MusikerInnen auftreten. Ich denke, dass solche Sachen locken auch nochmal ein nicht ganz übliches Lesungspublikum an.
Allgemein hängt das Interesse an Lesungen vom Buch oder der Autorin ab, aber auch vom Format. So veranstaltet etwa das Aprillen Kombinationen. Dabei treffen sich Autorinnen und KünstlerInnen auf der Bühne in einem experimentellen Austausch. Tabea Steiner sagt zum bevorstehenden Lesefest:
Wir erwarten Menschen, die sich begeistern lassen von der Kombination von Literatur und Punk beispielsweise, bei der Kombination von Barbara Schiebli und Beatrice Graf, aber auch Leute, die gerne Lyrik haben, die gerne Poesie haben, die sich für Dialog, für Politisches interessieren. Ich glaube, es ist eigentlich sehr viel dabei. Wir gehen auch davon aus, dass auch Menschen, die feministisch interessiert sind, kommen. Beispielsweise bei der Veranstaltung mit Caroline Arni und Dina Wernli.
So wie das Interesse jeweils unterschiedlich ist, variiert auch das Publikum.
Wir haben bei Aprillen jeweils Themen, also einerseits das Genre Lyrik, das ist immer zentral. Und dann haben wir vor allem in der Reihe um 19 Uhr haben wir jedes Jahr wechselnde Themen. Und dieses Jahr sind das osteuropäische Literaturen, weil wir finden, das ist ein Gebiet, das eigentlich, das man nicht gut kennt, das Literatur man nicht gut kennt und wo wir ausgehen, dass es da auch in Bern ganz viele Menschen gibt, die sich für die Region interessieren und vor allem auch für die Literatur aus der Region interessieren. Und was uns auch immer wichtig ist, ist, dass wir auch Künstlerinnen und Künstler einladen aus Bern, aus der Region, also dass das Festival wirklich auch künstlerisch verankert ist.
Offenbar verändert sich das Interesse des Publikums auch mit der Zeit, wie Tabea Steiner festhält.
Ja, ich glaube, das ändert sich stetig, was man auch beobachtet, dass es sich zum Beispiel auch thematisch ändert. Also ich glaube, bei den osteuropäischen Literaturen werden nochmals andere Leute dabei sein als beispielsweise bei dieser Reihe, die wir letztes Jahr hatten um 19 Uhr. Und dann stelle ich persönlich auch fest, dass ich das Gefühl habe, es gibt auch eine Verjüngung im Publikum, dass mehr und mehr auch wirklich viele junge Menschen sich interessieren für Literatur. Auch ich glaube, das hat auch mit dem Analogen zu tun, weil es ein Begegnungsort ist. Habe ich das ein bisschen das Gefühl seit Corona, also seit der Zeit danach.
Also können Lesungen auch als Alternative zu digitalen Medien besucht werden.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade weil sich so vieles auf die digitalen Medien verlagert hat und insbesondere auch während dieser Zeit, ist gleichzeitig auch ein sehr großes Bedürfnis entstanden nach einerseits nach Begegnung und andererseits glaube ich eben auch nach wirklich miteinander sprechen, einander in Ruhe zuhören. Ja, so diese Konzentriertheit. Ich nehme das sehr stark so wahr, dass das sehr geschätzt wird, insbesondere auch von jungen Menschen.
Anna Daria Kreuchi macht die Produktion vom Aprillen. Auch sie findet, es sei schwierig abzuschätzen, welches Publikum jeweils kommt.
Ich denke, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig vorherzusehen. Das ändert sich auch oft. Das Schöne bei Aprillen ist ja, dass wir nicht nur ein Lesefestival sind, sondern eigentlich auch spartenübergreifend. Also wir haben auch Musikerinnen, wir haben in diesem Jahr jemand aus dem Film. Und ich denke wahrscheinlich, dass das von Veranstaltung zu Veranstaltung auch stark variieren wird.
Für Anna Daria Kreuchi gibt es persönlich unterschiedliche Gründe, an Lesungen teilzunehmen.
Manchmal habe ich das Buch gelesen und mag das Buch sehr und freue mich, die Person dahinter kennenzulernen und mehr auch über dieses Buch zu erfahren. Oder aber es ist genau das Umgekehrte und ich gehe hin, weil ich ein Buch nicht kenne, vielleicht auch eine Autorin nicht kenne und neugierig bin, etwas zu erfahren und dann vielleicht ein neues Buch lesen zu wollen.
Anna Daria Kreuchi vom Lesefest Aprillen haben wir gehört.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, 9. April. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm, Simon Keller und Martin Schwarzwälder. Auf eurem Mikrofon ist der Noah Piuxi. Macht's gut, hey schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.